Es gibt mir die Möglichkeit, hochkomische Situationen erzählen zu dürfen. Es gibt mir die Möglichkeit, ganz berührende, ganz traurige Momente zeigen zu können. Ich habe eine ganz realistisch geschlossene Bühnensituation, wo ich auf was drauf schaue. Ich habe Momente, wo die Spieler sich ganz konkret ans Publikum wenden, wo ich eine offene vierte Wand erzählen kann. Ich habe eine Geschichte, die komisch, tragisch, spannend und alles, was man gerne hat, in sich trägt.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Podcasts aus dem Tiroler Landestheater. Heute sprechen wir über die Farce Hase Hase von Colin Soreau und ich habe heute zwei Gesprächspartnerinnen bei mir. Das ist zum einen die Regisseurin Susi Weber und die Schauspielerin Petra Alexandra Pippan, genannt Pezi. Also hallo Susi, hallo Pezi.
Hallo Axel.
Hallo Axel.
Grüß euch. Bevor ich jetzt aber ins Gespräch gehe, zunächst noch ein paar Informationen zur Autorin und zum Stück. Colin Soreau wurde 1947 in Paris als Tochter einer Schriftstellerin und eines Theaterregisseurs geboren, also in eine Künstlerfamilie hinein. Sie studierte in ihrer Heimatstadt Literatur, Musik und Theaterwissenschaft sowie Zirkus, genauer gesagt das Trapez. Nach ihrer Schauspielausbildung debütierte sie 1970 am Théâtre du Vieux Colombier. Danach spielte sie in der Folge in diversen Rollen an französischen Spielstätten, teilweise auch mit festem Engagement. Ihr Debüt vor einer Kamera folgte 1971. 1973 wechselte sie dann zum ersten Mal die Seiten und schrieb ihr erstes Drehbuch, und zwar zum Film Irrtum einer Liebesgeschichte, das mit ihr in der Hauptrolle 1974 von Regisseur Jean-Louis Bertuccelli verfilmt wurde. 1975 folgte schließlich ihr Regiedebüt in dem fürs Fernsehen inszenierten Kurzfilm Le Rendezvous. Zwei Jahre später dann ihr erster Langfilm, und zwar ein Dokumentarfilm, der französische Titel lautet übersetzt wörtlich Aber was wollen Sie denn? In dem Frauen unterschiedlichster Herkunft interviewt wurden. Der Film aus dem Jahre 1977 erregte wegen der ungewohnten Offenheit der Aussagen für Aufsehen. 1986 wurde dann Soreaus erstes Bühnenstück Lapin Lapin, also Hase Hase, in Paris uraufgeführt. Die Regie führte Benno Besson. In der Uraufführung spielte sie selbst die Rolle der Mama. Mit Besson folgten Jahre fruchtbarer Zusammenarbeit. Er brachte ihre nächsten beiden Stücke 1987 und 1993 zur Uraufführung. Auch bei der deutschsprachigen Erstaufführung von Hase Hase 1992 am Schillertheater Berlin übernahm Besson die Regie. Ein Jahr später erfolgte die österreichische Erstaufführung am Theater in der Josefstadt in der Regie von Alexander Wächter. Soreaus größter internationaler Publikumserfolg als Regisseurin und Drehbuchautorin war aber der Kinofilm Drei Männer und ein Baby, der 1985 in die Kinos kam. 12 Millionen Zuschauer, 3 Césars, nominiert für den Oscar und den Golden Globe als bester ausländischer Film. Und vielleicht nur noch etwas bekannter ist das amerikanische Remake. 1987 drehte Leonard Nimoy eine Neuverfilmung mit Tom Selleck, Ted Danson und Steve Guttenberg in den Hauptrollen, dem deutschsprachigen Film unter dem Titel Noch drei Männer, noch ein Baby in die Kinos kam. Colin Soreau führte danach weiterhin Regie, schrieb Drehbücher, unter anderem bei Milch und Schokolade 1989 mit Daniel Auteuil und für den Film Die Krise, der 1992 mit dem César für das beste Drehbuch ausgezeichnet wurde. Auch als Schauspielerin hat sie weiterhin in vielen Theaterproduktionen mitgewirkt, unter anderem in einer Shakespeare-Produktion, wie es euch gefällt, inszeniert von Benno Besson im Hof des Papstpalastes in Avignon. Als Regisseurin hat sie sich nicht nur dem Schauspiel, sondern auch dem Musiktheater gewidmet. Unter anderem brachte sie in der Opera de la Bastille die Fledermaus heraus und auch den Barbier-Sonfils von Sevilla mit Joyce Di Donato als Rosina. Colleen Serrault war Präsidentin der Akademie Fratellini, die sowohl nationale Hochschule für Zirkuskunst als auch Kulturzentrum ist. Und für diese Institution kreierte sie zwei Shows, die sich ganz dem Zirkusthema widmeten. Einen neuerlichen, beachtlichen Kinoerfolg erzielte sie dann 2005 mit ihrer Pilgerkomödie Saint-Jacques, Pilgern auf Französisch. Colleen Serrault sagte einmal über sich selbst: Wenn ich schreibe, denke ich nicht daran, dass ich die Leute zum Lachen bringen will. Die Komik kommt automatisch dazu. Mich interessiert die Kraft der Liebe. Und wenn ein Projekt nicht irgendwie auf dem Bedürfnis nach Liebe oder dem von Liebe zu erzählen aufbauen würde, käme ich sicherlich nicht bis ans Ende. Und ein Redakteur schrieb einmal: Colleen Serrault's außergewöhnliches Talent liegt in der Verbindung von gesellschaftlichem Engagement, einem ausgeprägten Gespür für den Zeitgeist und Sinn für die essentiellen Bestandteile der Komödie, die das sind: rasante Dialoge, verzwickte Situationen und eine auf die Schauspieler ausgerichtete Bühneneinrichtung. Noch kurz zur Handlung von Hase, Hase. Eigentlich könnte eine glückliche, unbeschwerte Lebensphase für die Eltern der Familie Hase anbrechen. Beide Töchter und ein Sohn sind bereits aus dem Haus. Der Älteste, Bebert, dürfte mit seinem Medizinstudium auch bald fertig sein und ausziehen. Und der jüngste Spross, genannt Hase, also mit vollem Namen Hase, Hase, daher der Stücktitel. Also der jüngste Spross ist sowieso der pure Sonnenschein. Doch nach und nach kehren alle Kinder, teils mit Anhang, in die kleine elterliche Wohnung zurück. Die Nachbarin stößt auch noch dazu, die Spannungen steigen, überhaupt sind die politischen und gesellschaftlichen Zustände höchst angespannt. Und dann scheint Hase auch noch ein Außerirdischer zu sein. Gut, dass es eine wie Mama gibt, den Laden mit allen ihr zur Verfügung stehenden Kräften zusammenhält. Ja, steigen wir ins Gespräch ein. Mit der einfachsten Frage, Susi: Wann bist du zum ersten Mal diesem Stück begegnet?
Relativ zu Beginn meiner theatralen Laufbahn. Es war meine zweite Assistenz als Regieassistentin am Münchner Volkstheater. Und es war, ich habe nachgeschaut, 1999, in einem anderen Jahrtausend. Ja, es ist so, man muss es inzwischen so sagen. Und ich war unbescholten, keine Ahnung vom Theater. Und es hat sich in mein Hirn gebrannt. Es war damals schon eine außergewöhnlich schöne Produktion für mich, weil das Stück mir bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr mich darum gebeten habt, ob ich es vielleicht machen könnte bei euch, im Kopf geblieben ist. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, wie die Anfrage kam, weil ich mich auch so gefreut habe, dass wieder mal jemand dieses Stück macht. Nachdem es ja jetzt aber auch Gott sei Dank eine Neubearbeitung gibt, kann man es jetzt auch noch wieder etwas leichter machen. Auf jeden Fall gibt es eine lange Verbindung zu diesem Stück von mir und ich freue mich sehr, dass ich es jetzt mal inszenieren darf.
Und Petzi, wie war es bei dir so? Hattest du das Stück vorher schon mal irgendwo gesehen oder war das eine komplette Neubegegnung mit diesem Werk?
Also ich muss sagen, dass ich es davor eigentlich nur von den Bildern, also vom Hasen, von Katharina Dalbach, oder? Also die Bilder, die man so kennt, also die waren mir im Kopf. Das Stück grob umrissen war mir im Kopf. Ich habe es nie gesehen oder nie jetzt wirklich mich näher damit beschäftigt. Aber als ich es das erste Mal gelesen habe, war ich gleich Feuer und Flamme.
Ah, werden wir bestimmt nachher noch ein bisschen mehr hören, wie es dazu kam. Petzi, Susi, das Stück trägt ja die Gattungsbezeichnung Farce. Also es ist nicht Boulevardkomödie, realistisch, die zwar auch absurd sein kann mit absurden Situationen, aber vielleicht eher vom ganzen Setting realistisch, sondern es ist als Farce eben mit der Möglichkeit gesegnet, dass man auch mal inszenatorisch wirklich in die Vollen gehen kann, in ganz unterschiedliche Richtungen, mit Anrede ans Publikum, mit sehr kuriosen Ideen. War das für dich so ein Ausgangspunkt, auch als du das Stück gemacht hast, dass du sagst, es ist nicht Boulevardkomödie, sondern es bietet mir die Möglichkeit als Regisseurin, ganz verschiedene Genres des Theaters zu bedienen?
Ich sage es ganz ehrlich, ich gehe gar nicht so theoretisch an so eine Arbeit dann ran. Aha. Ich kriege einen Text und setze mich mit dem auseinander. Ich gebe zu, ich schaue auch meistens nicht vorher, was ist es denn offiziell für eine Gattung, sondern versuche für mich rauszufinden, wie gehe ich mit diesem Stück um. Und dieses Stück hat sehr viele Komponenten in sich. Es hat eben diesen, wie du schon gesagt hast, sehr hohen Naturalismus, was Bühne, Requisiten, Situationen umgeht, hat aber vom Figurensetting her eine so extreme Überzeichnung, dass du ganz automatisch in das kommst, was du jetzt gerade beschrieben hast. Man kann gar nicht klein oder zurückhaltend an diesem Stück arbeiten, weil die Themen groß sind, weil die Figurenzeichnung deutlich ist, weil die Konstellationen sehr extrem partiell sind, die Geschichte wird ad absurdum geführt und deswegen ergeben sich die Mittel fast automatisch. Und es ist natürlich das, was auch immer am meisten Spaß macht, wenn du in die Überzeichnung gehen kannst, die alte Weisheit zur Kenntlichkeit entstellen, wenn du die Figuren so groß machen kannst und ihre Probleme, ihre Nöte, ihre Hoffnungen, ihre Sorgen, dass es dadurch so deutlich wird, dass du dich dem nicht mehr erwehren kannst. Und wenn du das dann auch noch mit Mitteln unterstreichen darfst, was man in der Farce halt dann einfach darf, das ist das Glück sozusagen dahinter, dass du nicht den inneren Vorwurf dir machen musst, das ist aber jetzt nicht mehr so ganz glaubwürdig, sondern genau dann fängt es an, besonders zu greifen und besonders charmant und reizvoll zu werden, ist für mich zum Inszenieren natürlich eine große Freude. Das macht einfach Spaß.
War das dann auch ein Thema für dich und Isabel Graf, die ja die Ausstattung macht, also Bühnenkostüme, als sie euch überlegt hat, wie bringen wir dieses Stück, ja mit auch einem sehr großen Ensemble, in die Kammerspiele?
Ja, das ist auch ein Glück des Stücks, dass es sehr klar vorgibt, dass wir uns in einer winzigen Wohnung befinden und ein großer Teil des Humors besteht darin, dass in dieser winzigen Wohnung am Anfang 4 Menschen leben, für die ist sie ein bisschen zu eng für diese 4 Leute, am Schluss leben 10 Menschen in dieser Wohnung und es geht auch und der Weg dorthin ist aber das, was so charmant ist und es so liebenswert macht, weil alles machbar ist. Und Isa hat das hervorragend umgesetzt mit einer Bühne, die sie, jetzt sind die Kammerspiele ja eh schon die kleinere Bühne als das große Haus. Und sie hat es mir sehr leicht gemacht, diese Enge herzustellen, indem sie die ganze Bühne auf die Vorderbühne gestellt hat. Auf eine, ich würde mal sagen, eure Wohnung hat vielleicht 15 Quadratmeter. 15 bis 20 mit Quadratmeter, Bad, mit 20. Bad vielleicht 20 Quadratmeter. Und ich dadurch natürlich ganz viel sich logistisch ergibt, wenn ich einfach 10 Menschen auf diesen 20 Quadratmetern verteilen muss.
Das ist und Tetris mit Schauspielern?
Genau, es ist Schauspieler-Tetris. Und jetzt kommt ja dazu, dass ich auf einer Bühne ja auch noch immer dafür sorgen muss, dass im Idealfall die Zuschauer auch was sehen. Also fällt mir ja eine Seite eh nochmal weg, weil ich alles ja immer, man muss ja immer denken wie das letzte Abendmahl. Man will ja die Menschen sehen, die dort auf der Bühne sind. Und dadurch kriege ich nochmal mehr Enge rein. Und das ist einfach auch ein großer Spaß, sowas zu erarbeiten, weil du einfach ganz pragmatisch vorgehen musst. Wer kann denn noch wo sitzen? Haben wir überhaupt noch? Nee, wir können jetzt keinen Stuhl mehr mit reinstellen, weil sonst muss ein Schauspieler von der Bühne. Also das sind ganz realistische Nöte, die das Stück vorgibt, die durch diese konkrete Kleinheit der Bühne, die Isa geschaffen hat, einfach die Aufgabe stellen, damit umzugehen. Und gleichzeitig gibt es im Stück ja dann auch noch den Dreh in eine andere Ebene, auf eine politische Ebene, wo wir einen Ortswechsel haben. Und der ist dadurch natürlich so pompös zu gestalten, weil du dann die ganze restliche Bühne frei zur Verfügung hast, was einen großen Effekt macht. Und ich weiß noch, wie wir auf der Bauprobe waren, da wo man ja alles so mal so anfängt, sich anzuschauen mit minimalen Mitteln. Und wir haben sehr viel Hubfahrten. Also diese Wohnung ist auf dem vorderen Podest gebaut, dem Orchestergraben. Also man kann sie komplett versenken und in die Höhe fahren. Wir haben das Klo nochmal separiert, das kann ich richtig in den Himmel fahren. Und wenn diese Podeste gegenseitig fahren und dann aber hinten der Eisene aufgeht und die Drehbühne angeht, dann hast du eine derartige Perspektivenverschiebung, wo ich auf der Bauprobe schon so baff war, was die angeblich kleine Bühne kann und was du da für Effekte und für Größe und für Dimensionsverschiebungen herstellen kannst, dass es auch großen Spaß macht, damit umzugehen. Und das Ganze dann auch noch sowas mache ich gern. Wir haben ja auch noch tolle Musik dabei. Und wenn man das dann auf Musik austimt und die Fahrten und dann stimmt alles und jetzt kommt dann ab morgen noch das Licht dazu, das macht Spaß. Das ist so Theater. Das mache ich gern.
Aber Petzi, jetzt ganz ehrlich gesagt, wie anstrengend und nervig sind so Proben, wo es erstmal um Organisation geht. Man will ja doch als Schauspielerin den Text gestalten und dann heißt es, jetzt musst du 5 Meter nach links oder 2 Zentimeter, jetzt musst du dem, lass die Kollegen vorbei. Wie sind solche Proben für dich?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass, glaube ich, alle Schauspieler auf diese Probebühne kommen sind mit dieser aufgebauten Wohnung und jeder erfreut war. Es ist jeder, oh, wow, weil natürlich...
Weil es so konkret ist?
Weil es so konkret ist und weil man das ja auch in vielen Inszenierungen nicht hat im Moment oder jetzt irgendwie auch eine Zeit ist, wo ganz viel abstrakt irgendwie dargestellt wird und man dann als Schauspieler sich immer mit der Regie zusammenbaut, was da irgendwie, wo man herkommt, wo man hingeht, was man währenddessen macht, wie man den Text unterfüttert. Und das ist so...
Hier ist es eher so andersrum, oder? Man muss irgendwie schauen, wie kriege ich das denn alles organisiert bei dem wenigen Text? Ich muss ja so viel machen, ich muss ja noch Abendessen machen. Und es ist auch so toll, eben wie du sagst, weil man so konkret mal wieder an Sachen rangeht. Und das ist so absurd, weil es wird in diesem Stück ganz oft gegessen. Und wir brauchen auf den Proben dieses Essen, weil es einfach so was anderes ist, ob ich so tue, als würde ich ein Brot essen, während ich meinen Monolog halte, oder ob ich es wirklich tue. Und allein, was sich daraus ergibt, ist so eine nette Abenteuerreise, oder? Man ist so, ach, guck, ah ja, jetzt kann man ja, ah ja, jetzt muss er aber das noch machen. Das hat man, ich auch schon lange nicht mehr. Und eben, wie du sagst, man kommt so auf die Probebühne und man hat auch sofort so viele Assoziationen. Jeder kennt irgendwas, er sagt, ah, genau so war unsere Küche. Oder, mein Gott, ich glaube, wir hatten dieselben Stühle. Ah, das Sofa ist wie bei uns daheim. Und dadurch ist es
Traumabewältigung.
Ja, und aber auch sofort... ein undefiniertes Muggeligkeitsgefühl, oder? Man ist sofort irgendwie da und man gehört dahin und ist aufgeräumt. Das ist irgendwie erfreulich.
Und es fühlt sich einfach nach Familie an, also auch nach einem Familienalltag, das die Susi dann auch noch unterstützt mit den wunderbaren Kuchen, die sie immer mitbringt und backt für uns. Also es ist ein Miteinander und einfach, es ist sehr, also deswegen ist es nicht, also wie soll ich sagen, das ganze Ding als Masse ist schon natürlich herausfordernd und auch anstrengend, aber das Arbeiten an sich ist eigentlich total schön und auch, ich kann es gar nicht genau beschreiben, nicht, also es ist unaufwendig, stimmt nicht, weil es natürlich die Organisation total aufwendig ist, aber man kann sich auf das verlassen, man kann sich auf den Text verlassen, man kann sich auf die Regie verlassen, man kann sich auf die Bühne verlassen, man kann sich auf die Figuren verlassen. Also man hat eigentlich sehr viel Freiheit, sich in dieser Sicherheit zu bewegen und das macht Spaß und das fühlt sich wirklich wie Heimkommen an, auch wenn man so, ja eben, in vielen Inszenierungen ganz leere Bühnen hat, die irgendwie einem, also das verlangt einem irgendwie mehr ab als, ich kann es gar nicht sagen.
Was jetzt die leere Bühne?
Die leere Bühne, ja, also als Ausgangsposition, was dann da passiert, ist natürlich intensiv und da geht es ordentlich ab im Hause Hase. Aber der Anfang ist leichter, weil er vertraut ist und weil er ganz viel Fläche bietet, die man bearbeiten kann.
Jetzt hattest du, Susi, vorhin schon angesprochen, es gibt eben Bühne, es gibt Kostüme, es gibt Musik, die jetzt extra auch komponiert wurde hierfür. Und von Wolfgang Rainer. Und wir hören mal in eine der Nummern hinein.
Espacial, usted y yo no vamos a ver ese claro de importación. Lentes de una línea, sabla de sexual, consigo espacio. So it's on all.
Das war jetzt, glaube ich, sogar der Anfang vom Stück, den wir da gehört haben. Warum war es dir wichtig, dass Musik dafür komponiert wurde? Weil es gibt ja dann doch ein großes Arsenal an Musik, was man sich vielleicht hätte runterladen können, auch sonst. Warum war dir dieser Punkt so wichtig?
Weil ich finde, dass das eine weitere Ebene aufmacht der wunderbaren, nicht konkreten Verhaftung des Stückes. Denn wir haben ein Stück, das eben eine Farce ist, das mit vielen Zitaten arbeitet, das eine große, im Gesamten eine große Parabel auf den Menschen und sein Verhalten ist. Und die Musik schafft einen so klaren, assoziativen Raum, dass ich sofort weiß, wo ich umgehe, ohne es konkret machen zu müssen. Also ich habe eine Musik, die vom Sound her an die 80er erinnert, die jetzt natürlich in meinem Fall konkret eine Kindheitserinnerung von der, vom Akustischen her weckt. Sie ist aber jetzt komponiert und sie hat ganz klar die Elemente der Jetztzeit. Also so wie das Stück auch ist, es findet jetzt statt und zitiert aber. Es hat eine ganz klare Science-Fiction-Assoziation, die aber nur über den emotionalen Faktor läuft oder über Klänge, die mir vertraut sind. Ich weiß gar nicht, wie er das hingekriegt hat. Ich habe sofort das Gefühl, ich bin in Frankreich. Ich weiß nicht, warum. Nein, aber
ist das so eine Leichtigkeit in der Musik?
Ja, oder es sind die Harmonien oder okay. Ich kann es tatsächlich nicht verorten, wie er das hingekriegt hat. Und das finde ich so toll dran, dass ich so eine klare Assoziationsebene habe, die aber eben nicht mir das Problem gibt, dass ich dann jetzt ganz genau, weil da muss ich mich entscheiden, nehme ich jetzt einen Hit aus den 80ern und dann ist es sofort, klebt es in einer Ära, nehme ich eine moderne Musik, dann kriege ich irgendwann die Diskrepanz zu, aber wieso sieht es dann da so aus? Und deswegen finde ich es ganz toll, dass wir eine eigene Musik dazu haben, die auch hochemotional ist, die mich abholt und gleichzeitig, das ist das, was ich so besonders schätze an der Bühnenmusik von Wolfi, dass es nie das ist, was ich mir gedacht habe. Na, das ist aber toll, das finde ich geil. Jetzt haben wir schon ein paar Mal
positiv überrascht.
Ja, und aber ganz, ganz wild. Also, weil man hat natürlich so seine Vorstellung, eben, ich gebe ihm immer Stichworte und sage, okay, wir sind in Frankreich, es ist 80er, aber auch nicht, es ist Science Fiction. Und ich habe in meinem Kopf eine Idee, was ich mir akustisch vorstelle. Und dann kriege ich das Beispiel und denke mir, ach so, okay. Und es ist immer tausendmal besser als das, was mir einfällt. Logo, ich meine, das ist ja auch sein Fachgebiet, es ist ja sein Beruf. Das ist das, was ja auch in der Arbeit stattfindet, was ich den schönsten Vorgang an Arbeit finde, ist, wenn da eine Idee ist und dann kommt der andere mit seiner Idee und gemeinsam kommt man wohin, wo keiner allein draufgekommen wäre. Also ich glaube, Wolfi würde diese Musik nicht komponieren ohne Vorgaben. Ich würde was völlig anderes mir zusammenstopseln, wenn er nicht dran arbeiten würde. Und gemeinsam kommt ein Ergebnis raus, das ich zu 100% auf den Punkt finde und niemals draufgekommen wäre.
Ich finde auch, dass das so, gerade die Anfangsmusik auch so stimmig ist, oder? Also, dass es eigentlich in Rhythmus des ganzen Stückes in Wechselwirkung übernimmt und auch das Stück den Rhythmus also gerade aus der Anfangsmusik auch. Mir erinnert es auch immer so an so 80er-Serien, wo man sofort, sobald man diese Signation hört, ist man sofort, man ist Teil dieser Familie, oder? Mhm. Und so fühlt es sich auch da an. Also auch wenn man, ich bin da am Anfang auf der Seite oder bin noch nicht auf der Bühne und das anzuschauen, also ich liebe das ja auch, dass das einfach so ganz klar rhythmisch choreografiert ist auch für die. Also dass man als Schauspieler sich, also dass es totaler Wechselspiel ist und dass man sich aber dann auch total drauf verlassen kann und das Stimmige ist wie eine Signation dann, oder? Ja. Es fühlt sich so an und es ist wie eine Rampe, um in diese Familie einzutauchen. Also so empfinde ich es als von der Seitenbühne und ich hoffe, dass es den Zuschauern auch so geht.
Das Stück, Susi, ist ja von vielem etwas. Es ist Agenten-Thriller, es ist Boulevardkomödie, hat Science-Fiction-Elemente, Zeitgeist, Geistkritik, Drama. Was davon hat dich besonders angesprochen?
Genau die Mischung aus all dem, dass es eben nicht eins alleine ist, wo man sich dann überlegen muss, wie gehe ich denn damit um und wo finde ich denn dann meinen Bruch drinnen und was ist dann meine tolle Interpretation davon, sondern dass mir das Stück eigentlich alles gibt und ich einfach auch mal als Regisseur mit aufspringen kann, weil ich mich auf dieses Stück verlassen kann, denn es gibt mir die Möglichkeit, hochkomische Situationen erzählen zu dürfen. Es gibt mir die Möglichkeit, ganz berührende, ganz traurige Momente zeigen zu können. Ich habe eine ganz realistisch geschlossene Bühnensituation, wo ich auf was draufschaue. Ich habe Momente, wo die Spieler sich ganz konkret ans Publikum wenden, wo ich eine offene vierte Wand erzählen kann. Ich habe eine Geschichte, die komisch, tragisch, spannend und alles, was man gerne hat, in sich trägt. Ich habe eine politische Ebene, die ich erzählenswert finde, und ich habe eine gesellschaftskritische Aussage, die allgemeingültig ist. Also, das ist jetzt ein großes Loblied, aber es ist tatsächlich so, dass ich dieses Stück wirklich richtig toll und gut finde und dass es so schön ist, an einem Text zu arbeiten, auf den ich mich verlassen kann, wo ich nicht das Gefühl habe, oh, wir müssen da aber die richtige Lösung dafür finden und wie gehen wir denn jetzt damit um, sondern ich vertraue ihm und vertraue meinem Ensemble, und es ist eine Freude, bei den Proben zuschauen zu dürfen und zu können als Regisseur, um zu sehen, was entsteht und das dann im Idealfall noch irgendwo zu konkretisieren und noch wohin zu schieben, dass es noch ein wenig mehr Glanz bekommt.
Jetzt eben ein großes Figurenensemble in dem Stück, aber es gibt dann doch zwei, würde ich jetzt mal als Dramaturg sagen, zwei Figuren, die ein bisschen mehr im Zentrum stehen. Es gibt die Mama und es gibt eben Hase Hase, also diesen kleinen Nachzügler in der Familie. Petzi, du hast ja jetzt hier am Haus vor kurzem die Frau Bertolotti gespielt im Konrad aus der Konservenbüchse. Eine Frau, die ganz plötzlich zu einem Kind kommt. Ups, ist es da. Jetzt bist du die Mama in der Familie Hase. Wie sind diese Mütterrollen für dich? Das kam jetzt irgendwie ganz plötzlich direkt hintereinander. Ist ja manchmal so ein bisschen, wie Sachen zusammenkommen, auch ungewöhnlich, oder?
Also es fühlt sich unterschiedlich an. Sie haben aber Gemeinsamkeiten, und irgendwie ist Mama Hase ein bisschen Berti Bertolotti Next Generation, und wahrscheinlich bin ich irgendwo dazwischen, eigentlich altersmäßig und auch in meiner Mama-Rolle privat.
Zwei junge Kinder noch.
Genau, ne? Also zumindest noch nicht 40, wie Mama Hase. Aber irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt des Lebens und des Mamas sein, also befinden sich beide Figuren. Und Mama Hase hat schon einiges hinter sich und gibt aber trotzdem nicht auf und macht weiter. Und ich glaube, da ist immer noch trotzdem Freude und Liebe, und jeden Tag aufs Neue wird probiert, das Beste zu machen. Und dass das Leben irgendwie mehr und mehr Zitronen bringt, das war es ja am Anfang noch nicht. Und trotzdem schaffen sie es dann irgendwie. Also es war sehr, ja, eine sehr positive, eine positive Rolle, also eine kraftvolle Rolle. Und auch wenn sie manchmal ordentlich allen die Meinung sagt, und aber das fühlt sich auch, also es fühlt sich echt an und nach Leben an.
Das heißt, du kannst dich auch als Mama wiederfinden in der Figur?
Sehr. Sehr. Ich bin immer wieder überrascht, wie das auf der Bühne, da haben wir am Anfang drüber geredet, Susi, oder? Das sind ja wirklich wilde Situationen, die da erleben auf der Bühne. Ja. Wilde Familienkonstellationen, wo man wirklich manchmal einfach einen Hut draufschmeißen möchte wahrscheinlich. Aber irgendwie hat so eine Komik, weil es in der ganzen Verzweiflung, und wenn man das von außen betrachtet, auf der Bühne, denkt man sich immer, ist alles nicht so schlimm. Wenn einem selber Sachen passieren, auch als Mama, finde ich, wenn man vielleicht seinen eigenen Anforderungen oder das, so wie man gern sein möchte als Mama, vielleicht nicht immer gerecht wird, ist es, glaube ich, sieht man es für sich selber schlimmer, weil man seine eigenen Abgründe kennt, die Abgründe der Mama Hase, sieht man nur ansatzweise. Also sie lässt es manchmal durchblitzen, aber sie ist immer in dieser Familienkonstellation. Und so wie sie einmal sagt, eine Mama zeigt ihrer Familie nicht die Würmer, die Pfeiler zerfressen. Also es blitzt viel durch, und es ist aber dieses Zusammensein einfach an oberster Stelle. Also weil das natürlich alles ist, was man an dem Abend sieht, wie die miteinander funktionieren und alle Widrigkeiten zu bewältigen versuchen.
Und Hase Hase, der Nachzügler, Susi, da gibt es ja vielleicht immer so die Frage, ist es jetzt ein Außerirdischer oder ist es keiner? Wie würdest du das sagen?
Ich kann es immer noch nicht sagen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Für mich ist beides legitim. Ich finde es total legitim, diese Geschichte zu erzählen mit der klaren Behauptung, wir haben hier einen Außerirdischen, der ausgesandt wurde, eine Familie, anhand einer Familie die Menschheit auszukundschaften, um herauszufinden, ob die Menschheit und die Erde an und für sich rettenswert ist. Und ich habe aber auch gleichzeitig ein kleines Kind, ein 12-jähriges Kind in einer Familie, der eine relative Einzelposition hat, weil er so ein Nachzügler ist, dass die ältesten Geschwister alle schon aus dem Haus sind. Das jüngste Geschwister, das er noch hat, ist 25 Jahre älter. Also er ist ein bisschen fremd in dieser Familie. Und ich verstehe total, dass dieses Kind sich vielleicht in eine Welt träumt und fantasiert, die ihm mehr Handlungsmöglichkeit gibt. Und die hat er in dieser Ebene, wo er ein Agent ist, der von Außerirdischen gesandt worden ist. Und darin liegt eine Freiheit und eine Möglichkeit, die Situationen, in die diese Familie gerät, für sich auch bewältigbar zu machen. Das ist dann so dieser pseudo-tiefenpsychologische Aspekt dahinter, der aber die Figur dadurch, deswegen muss man sich keine Gedanken machen, wie soll ich denn den Außerirdischen inszenieren? Denn ich habe auch einfach ein ganz normales Kind, das mit seinen Nöten in dieser Familie umzugehen versucht. Das Außerirdische ist insofern sowohl konzeptionelle Flucht des Kindes als auch einfach ein Zugriff der Autorin, wie man eine Geschichte so erzählen kann. Und der Schluss ist dann entweder eine totale theatrale Überhöhung oder innerhalb der Stückstruktur die logische Konsequenz. Und auch das offen zu lassen, beziehungsweise dem Zuschauer zu überlassen, wie er es interpretiert, macht auch Spaß, dass man da nicht irgendwie von Anfang an sagt, es ist aber so. Ich finde es immer reizvoll, wenn ich als Zuschauer auch noch eine Möglichkeit habe, aus der Geschichte was für mich zu ziehen, so wie ich es empfinde.
Jetzt ist natürlich ein Großteil des Stückes, wird die Familie erzählt. Aber diese Familie ist eben ja nicht nur für sich ein Kosmos, sondern es kommt von außen, ich sage jetzt mal der Staat, später heißt es dann die neue Ordnung dazu und mischt ja auch ganz kräftig mit. Wie würdest du diese Funktion oder diesen neuen Staat, die neue Ordnung, was ist das für dich im Stück?
Im Stück ist diese neue Ordnung, das neu sich formierende Staatssystem, eine klare Bedrohung. Sie ist eine Bedrohung für die ganze Familie. Sie wird auch schon ganz konkret aus der Familie heraus bekämpft. Beide Söhne sind im terroristischen Untergrund, wie sich im Laufe des Stücks herausstellt, in unterschiedlichen Positionen. Es ist ein Staatssystem, das sich neu formiert, das klassische Indizien der Bedrohung aufweist, wie wir sie aus der Geschichte kennen. Es gibt Schlagworte, die aber sehr reduziert gesetzt werden, in denen ich klar erkenne, es handelt sich um ein diktatorisches System, in die diese Gesellschaft, in der dieses Stück spielt, immer mehr reinkippt. Es gibt noch die Hoffnungen, dass es sich eventuell ändert durch Neuwahlen, durch sonstiges. Im Laufe des Stückes wird es allerdings genau das Gegenteil. Es spitzt sich immer mehr zu. Wir landen am Schluss in einem, ich finde, klar diktatorischen System mit allen Indizien, die man für sich als negativ abspeichern kann. Auch da ist dann wieder die Frage, was ist die Realität, was ist die Behauptung, aus welcher Perspektive erzählt man es? Denn gleichzeitig kann ich diese neue Ordnung auch als in gewisser Weise die außerirdische Kraft sehen, die versucht, dieses Erdensystem, dass es nicht für erhaltenswert empfindet, zu eliminieren. Und ich sehe den Kampf der Familie, die daran festhält, dass es sich lohnt, füreinander und für die Liebe und für das Leben zu kämpfen. Denn das Leben ist schön, wie wir von Madame Duperrey erfahren. Und auch da habe ich eigentlich die Größe des Stücks, dass es beides als Möglichkeit gibt. Ich kann es ganz konkret sehen und ich kann es aber auch in einem übergeordneten System sehen.
Und ist das für die Mama auch wichtig, diese Auseinandersetzung mit dem Staat, oder geht es für die Mama um die Familie erstmal?
Also ich glaube, dass es prinzipiell um die Familie geht, aber das natürlich in dem staatlichen Kontext oder einfach da ein Teil davon ist, dieses Systems. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass beim Lesen ich gefunden habe, dass, also ich finde auch, dass es jetzt, es fühlt sich auch jetzt so klar als Bedrohung an. Ich finde, dass das ist, eines der wenigen Dinge ist, wo man merkt, dass das in den 80er Jahren geschrieben ist, wenn man die Familienstruktur an sich anschaut, also die viele Kinder, die, ganz klar die Mama, die alles in, also was ja auch gerade in Frankreich, das ja auch Vorreiter war, auch mit, sehr wohl mit Mamas, die arbeiten und Kinderbetreuung. Und, also ich finde, das ist was, wo man merkt, dass das in dieser Zeit verhaftet ist, obwohl das natürlich leider ja nach wie vor so ist, dass diese Struktur dort runter wabert und auch immer wieder greift. Ich finde es ganz spannend, dass wir ganz wenig über den Papa reden, der eigentlich auch eine wichtige, also eine wichtige Funktion hat, auch als in der Familie und auch für die Mama. Also sie hat zwar alles im Griff und sie ist die, die alles irgendwie aktiv, irgendwie die Handelnde ist, aber die sind schon auch ein Miteinander oder eine Basis für das.
Total, aber ich finde, da merkt man auch, wahrscheinlich aufgegriffen, das, was du meinst, am ehesten ein wenig den Zeitgeist, in dem es geboren ist, in der Autorin, in Colleen Serrault, die einfach eine klare Feministin ist und die einen klar feministischen Kampf in ihrer Arbeit und in ihrem Schaffen ja immer schon geführt hat. Und da merkt man an dem Stück, dass sie da eine klare gegen das Patriarchat, für das Matriarchat. Ja. Und es gibt ja auch noch einen großen Schlussmonolog, der sehr konkret sich für das Weibliche und gegen das Männliche entscheidet. Und da habe ich am ehesten das Gefühl, da sind wir in unserer Diskussion schon etwas letztendlich gelöster von dieser ganz konkreten Geschlechterzuordnung, obwohl der jetzige Diskurs viel mit Theorie und noch nicht so viel mit der Praxis zu tun hat. Ja. Also wie du sagst, man hat das Gefühl, das ist ein Geschmack aus vergangenen Tagen, aber wenn ich in die Realität schaue, sind wir leider nicht viel weiter. Also dadurch ist dieser Kampf durchaus legitim. Er hat am ehesten, finde ich, diesen, wo man sich denkt, das ist so 80er.
Ich habe eben beim Lesen, habe ich oft bei der neuen Ordnung, habe ich immer an das gedacht. Weißt du, ich meine, also das auch in dem Familienkonstrukt, dass es irgendwie, also dass es Aufbruch ist in irgendeine andere Form der neuen Ordnung. Also dass irgendwie Sachen sich verschieben oder, aber natürlich ist es ganz klar eine staatliche neue Ordnung.
Letztendlich, auch das ist nicht hundertprozentig ausformuliert, weil ja am Schluss Hase kommt und alles löst und die Soldaten in Mädchen verwandelt und sagt, das ist die neue Ordnung. Und insofern ist das wahrscheinlich das, was bei dir dann da als, ach so, super, nehme ich, auch ankommt. Also es wird mehrfach behaftet. Für mich war die neue Ordnung immer die dunkle Seite der Macht. Also das ist so böse, die neue Ordnung, runter, bumm. Also weil ich so klar auf dieses Staatsprinzip und es so verhaftet sehe mit diesem terroristischen Untergrund, der ja auch so ein Thema ist.
Für mich als abschließende Frage noch, was würdet ihr sagen, ist dieses Stück eher eine Komödie des Scheiterns oder ein Plädoyer, nie aufzugeben?
Nie aufgeben. Immer, immer Familie, immer zusammen, immer gemeinsam und dann geht's.
Eindeutig. Kann ich mir nur der Susi anschließen. Ganz, ganz eindeutig.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden für dieses Gespräch.
Ebenso.
Dankeschön.
Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Und wenn Sie wollen, schalten Sie nächste Woche wieder uns dazu und dann hören Sie einen Podcast über das 5. Sinfoniekonzert unter dem Titel Himmelwärts. Auf Wiederhören.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.